Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, was geht denn nächstes Jahr an den Märkten und vor allem wo und in welchem Umfang und worauf müssen wir uns einstellen? Darüber wollen wir heute reden mit dem Kapitalmarktstrategen von JP Morgan. Ich freue mich sehr, dass er wieder zurück auf dem Kanal ist, Tilman Galla.
Ja, hallo nach München.
Grüße Sie, freut mich. Ja, es ist ja so eine gewisse, sagen wir mal, Tradition um diese Jahreszeit, dass man die großen 10 Thesen fürs nächste Jahr bringt. Letztes Jahr war Ihre Quote relativ gut, habe ich jetzt gerade nachgeschaut. Sie sind nur mit 2 von 10 daneben gelegen, haben das Asien-Comeback und dass die Inflation wieder zurückkommt. Ansonsten seid ihr richtig gelegen. Glückwunsch sozusagen soweit. Ja, letzteres, Inflation ist jetzt keine kühne Prognose mehr, dass die nächstes Jahr zurückkommen wird, würde ich vermuten. Das reicht nicht für die überraschende These.
Ja, aber sie gehört dazu. Also ich glaube, man muss gerade auch, wenn man sich dann mit den Märkten beschäftigt, natürlich das so ein Bild machen über die makroökonomischen Rahmenbedingungen. Und da gehört natürlich der Rückgang der Inflation dazu. Und ich habe es dahingehend immerhin dann auch in meiner Präsentation präzisiert, dass es dann doch ein deutlicher Rückgang werden wird. Also wir sprechen da im Verlauf des Jahres, dass sich die Inflationsraten wohl mehr als halbieren werden. Also das ist unsere Einschätzung. Und das gibt eben dann gerade auch den Zentralbanken wieder mehr Spielraum. Nämlich genau das, was jetzt gerade in den letzten Stunden die Aktienmärkte auch gefeiert haben, weil nämlich genau in ein ähnliches Horn jetzt auch Jay Powell gestern Abend geblasen hat. Und das ist eben auch eines der wichtigen Punkte, um sich dann Gedanken zu machen, wie geht es weiter mit den Zinsen und wie geht es dann eben dann auch weiter natürlich mit den Anleihen und Aktienmärkten.
Hm. Die große spannende jetzt aktuelle Frage ist natürlich, haben wir denn in Europa Peak Inflation gesehen?
Europa ist ein bisschen schwieriger. Also bei den USA definitiv ja. In Europa, und ich glaube, das kann man eigentlich sehr gut auch sehen, wenn man den Inflationspfad beobachtet im Vergleich zu den USA. Wir sind da einige Monate hinter den USA, also mehr als 3 Monate hinter den USA. Also das kann sich durchaus noch bis zum Jahresende ziehen, bis es dann deutlicher wird, dass dann auch die Inflationskräfte in Europa etwas schwächer werden. Also da ist Europa mit einer gewissen Zeitverzögerung erst unterwegs. Aber bei den USA haben wir sehr, sehr hohe Konfidenz, dass wir das Schlimmste, was die Inflationsraten hatten, gesehen haben und dass der zukünftige Pfad doch jetzt deutlich und immer auch schneller werdend nach unten geht. Weil wir haben doch einige Basiseffekte, die jetzt doch wirken, wo man sehen kann, dass das den Energiepreisauftrieb betrifft, dass das weniger wird. Und andere Themen, die auch disinflationär, teilweise jetzt schon deflationär wirken. Und das sind die Angebotsengpässe. Also die werden sehr, sehr viel weniger. Es geht jetzt langsam in das Gegenteil über. Wir bekommen langsam einen Angebotsüberschuss. Und ich fand es gerade auch wieder so bemerkenswert und so bezeichnend. Also heute Morgen auf meiner langen Autofahrt eben von Zürich auch nach Frankfurt, da kam eben auch die Meldung übers Radio, dass zum Beispiel bei den Fahrrädern, die ja so ein Mangel waren noch vor einem Jahr, wo man lange Lieferzeiten hatten, wo die Fahrradhersteller mit der großen Nachfrage gar nicht nachkamen, dass sich da das jetzt komplett gedreht hat. Und das sind genau diese Dynamiken. Also die, und das ist Marktwirtschaft, das sind die Zyklen. Also man hat eben jetzt dann das Angebot ausgeweitet, aber jetzt hat man den Umstand, dass auch die Nachfrage schwächer wird. Und jetzt dreht sich das um, dass wir jetzt von einem Angebotsdefizit in einen Angebotsüberschuss kommen. Und das ist eben natürlich eben etwas, was dann disinflationär wirkt. Weil natürlich, was passiert dann, wenn die Lager sich füllen und voll sind und übervoll werden, dann kommen teilweise die Preiskämpfe und die Discounts. Und ich glaube, das können wir ganz genau beobachten momentan, dass der Preisauftrieb auch schon bei den Gütern und auf den Gütermärkten erheblich nachlässt und sich teilweise schon ins Gegenteil verkehrt. Und ein anderer Punkt, der auch damit verbunden ist, mit der Kostenbasis, sind Transportkosten. Und die waren ja auch unheimlich inflationär, auch am Anfang des Jahres. Wenn wir gerade daran denken, der Engpass bei den Containern und auch die Schlangen vor den Containerhäfen. Das alles ist ja verschwunden. Und die Frachtraten für einen Standardcontainer sind jetzt 83% tiefer als noch beim Hoch. Und das ist natürlich etwas, was dann auch Stück für Stück den Preisauftrieb verlangsamen wird. Und ich glaube, das ist immer wichtig zu beobachten. Wir haben ja, wenn wir die Inflationszahlen oder die Inflationszahlen sprechen, immer den Vergleich mit dem Vorjahreszeitpunkt. Und selbst wenn manchmal schon eine Entspannung eintrifft, aufgrund der Vorjahreseffekte, sieht man das in der Gesamtzahl noch nicht. Aber das ist ein Prozess, der dann einsetzen wird. Und das ist dann eben etwas, wo man gerade auch auf das erste Quartal schauen muss, weil da gerade dann auch, wenn man mal den Energiebereich nimmt, zumindest was eine Entspannung der Inflation betrifft, ja, sehr positive Effekte eintreten. Man sieht es jetzt schon, nur so einen kleinen Zahl zu nennen. Der durchschnittliche Ölpreis im vergangenen November, also des letzten Jahres, der lag bei ungefähr 80. Und da sind wir jetzt wieder. Ja? Also das heißt, schon hier sieht man entsprechend, dass der Inflationsauftrieb aufnimmt. Im Dezember ist es dann wieder ein bisschen runtergegangen, bevor es dann wirklich ganz steil deutlich über die 100 marschiert ist. Und der höchste Durchschnittspreis hatten wir eben erst Ende erstes Quartal. Und das ist genau der Punkt, wo wir auch sagen, also wenn wir mal jetzt in den März schauen, gerade auch mit der jetzigen wirtschaftlichen Dynamik, die immer schwächer wird, mit der Güternachfrage, die langsam nachlässt. Jetzt aber dann mit der Energiesituation, wenn sie jetzt nicht weiter überraschend eskaliert, dann bekommen wir da durchaus nicht nur weniger inflationär, sondern sogar disinflationäre und deflationäre Effekte. Und das ist dann ein Punkt, wo dann die Zentralbanken sagen können, okay, jetzt sehen wir, dass die Inflation deutlich zurückgeht. Jetzt haben wir vielleicht unseren Job getan. Jetzt können wir erstmal pausieren und schauen, wie die Zinsen und die Zinserhöhungen wirken. Weil das darf man auch nicht vergessen. Zinserhöhungen dauern teilweise 6 bis 12 Monate, bis sie in der Realwirtschaft ankommen. Also diese ganzen Zinserhöhungen bisher sind teilweise noch gar nicht richtig in den Zahlen in der Wirtschaft angekommen. Das kommt erst noch. Und da wollen natürlich auch die Notenbanken, gerade auch die Fed, auch verhindern, dass sie mehr oder minder das Rad überdrehen und es dann auch zu nicht nur einer Rezession, sondern auch zu schweren Verwerfungen dann auch in der Wirtschaft und den Märkten kommt. Das ist ja eben auch durchaus ein Downside-Szenario, was die Zentralbanken beachten müssen. Und das ist eben der Punkt, wo man dann sagt, auch vom Gesamtbild, wenn man das mal hat, eben auch, ja, es ist jetzt keine spektakuläre Aussage, dass die Inflation wohl nach unten geht 2023, aber es ist vom Ausmaß, wird es doch deutlicher nach unten gehen. Und gleichzeitig haben wir es eben auch mit einer Wirtschaft zu tun, wo die Nachfrage schwächer wird und wo entsprechend auch die Konjunkturgefahren größer werden. Und das ist dann eben, was dann auch die Folgen für die Zinsen hat.
Die zentrale Botschaft quasi von Ihrem Jahresausblick ist ja ein schlechtes Jahr für die Wirtschaft, ein besseres für die Märkte. Gehen wir es mal so rum kurz durch. Was erwarten uns denn in den großen Wirtschaftsräumen nächstes Jahr?
Also es ist, ich glaube, dass es jetzt zu einer Rezession kommt, gerade in Europa, ist jetzt keine große Überraschung mehr. Ich glaube, es gibt sogar Umfragen, wo man sagt, dass es diese Rezession wird wahrscheinlich die am besten telegrafierte Rezession sein in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte. Also das ist jetzt nicht, wo entsprechend das jetzt die Investoren umhauen wird, wenn das jetzt eintritt. Ich glaube, die wichtige Frage ist, mit was für einer Rezession bekommen wir es zu tun? Und das ist dann eben auch ein wichtiger Bestandteil dann auch unseres Jahresausblicks, wo wir dann sagen, ja, wir gehen an eine Rezession, aber momentan spricht vieles dafür, dass es eher eine milde bis moderate Rezession wird. Also keine tiefe oder schwere Rezession oder gar Depression, sondern wir werden eine kontrahierende Wirtschaft haben. Aber es gibt eben noch durchaus genügend unterstützende auch Kräfte in der Wirtschaft, dass das nicht ins Bodenlose fällt. Und das ist dann eben gerade auch wichtig, auch für den Titel ja dann auch, wenn man sagt, okay, weil wir haben ja ein durchaus schwieriges Jahr schon hinter uns. Wir haben ja einen Aktienmarkt gehabt, der in den Bärmarkt gefallen ist. Wir haben einen historischen Rentencrash erlebt. Also es war durchaus herausfordernd, aber wenn man entsprechend auch dieses Szenario hat, sieht man, dass durchaus schon einiges in den Preisen drin ist auf der Aktienseite und sehr viel schon in den Preisen ist, gerade auch was die Preis- und Inflationsrisiken betrifft auf der Anleihenseite. Und das gibt dann eben dann auch mit Blick nach vorne eben auch das Potenzial, weil Märkte sind ja oftmals auch vorausschauend. Und von der Seite her, ja, wir wissen, dass es wohl zu einer Rezession kommt. Aber die Frage ist eben auch, zu was für einer. Und wenn es bei einer moderaten Rezession bleibt, dann können wir 2023 sogar auf ein Jahr hineinschauen, was ähnlich, nur mit veränderten Vorzeichen, ablaufen könnte wie dieses Jahr. Das Vorzeichen dieses Jahr war, Renten und Aktien gingen runter. Und im nächsten Jahr kann genau das Gegenteil passieren. Und das ist durchaus auch so eines unserer Kernszenarien, wo wir sagen, ja, wir erwarten durchaus, dass Aktien sich behaupten können. Aber wir erwarten auch ein sehr, sehr gutes Rentenjahr.
Mhm. Wie schaut es denn, das ist ja so ein bisschen im Moment, die letzten ein, zwei Wochen, so ein großes Diskussionsthema. Wie schaut es denn in den USA aus? Kriegen wir denn da überhaupt eine Rezession oder nicht? Bisher ist man ja auch lange davon ausgegangen und jetzt mehren sich in den Ausblicken, teilweise werden die Ausblicke überarbeitet, weil in den letzten zwei, drei Wochen eigentlich die Lage sich ja so ein bisschen noch vielleicht mehr entspannt hat oder die Hoffnung vielleicht auch ein bisschen mehr zurück ist, dass es eine eher sehr weiche Landung in den USA werden könnte. Wie ist da Ihr Szenario?
Ja, der Konsument in den USA, und das ist die entscheidende Größe. Also es ist ja knapp 70% der Wirtschaftsleistung kommt über den Konsum in den USA. Das heißt, wenn man eine Rezessionprognose macht, dann muss man entsprechend diesen Kandidaten richtig einschätzen. Und da sind natürlich durchaus Zweifel momentan, die sich breit machen an Märkten, weil man sieht, ja, die Konsumentenstimmung ist wirklich miserabel. Aber er kauft trotzdem. Und man hat es jetzt auch immer am Black Friday gesehen. Also da habe ich jetzt nichts Schlechtes gehört. Also durchaus der Einzelhandel scheint da auch zufrieden gewesen zu sein. Man sieht entsprechend, der amerikanische Konsument scheint nicht tot zu kriegen zu sein. Und er konsumiert weiter. Aber das hat natürlich auch erstmal damit zu tun, dass er noch auf sehr gute Reserven zurückgreifen kann. Und die Reserven hat er bekommen, eben in der Pandemie, auch durch diese enormen Staatshilfen, die es gegeben hat. Und man kann das eigentlich teilweise an der Sparquote sehen, an den Überschussersparnissen, die sehr, sehr stark angestiegen sind. Aber wir haben intern beispielsweise bei uns auch Zahlen, die finde ich auch sehr interessant und faszinierend. Wir bei JP Morgan, wir haben ja kein großes Flächengeschäft in Europa. Wir haben also dieses Retail Banking, haben wir ja nur in den USA mit der Chase Organisation. Und da bekommt man natürlich auch unheimlich viele Daten dann auch mehr oder minder dann auch über die Einlagenentwicklung. Und das ist eigentlich faszinierend zu sehen dann auch seit 2020. Dass sich in der Spitze dann auch durch die Transfers die Einlagengröße, gerade auch bei den ärmeren Schichten, teilweise verdreifacht hat. Aber auch so auf breiter Basis verdoppelt, also mehr auch bei den Vermögenderen. Und das ist eben das, wo man das sehen kann entsprechend, dass durchaus die Konsumenten da eine gewisse gesunde, auch gute finanzielle Basis haben. Und jetzt kann man eben beobachten, wie in gewissen Wellen seit 12 Monaten diese Ersparnisse jetzt beginnen, wieder etwas abzuschmelzen. Gleichzeitig sieht man auch, wie die Verschuldung auch über die Kreditkarten wieder nach oben geht. Und das hält den Konsum und das Wachstum erstmal oben. Aber die Frage ist, wie lange hält man das durch? Weil was man nicht wegdiskutieren kann, ist, dass wenn man die Einkommenssituation betrachtet, wenn man die Reallöhne betrachtet, die Amerikaner und der amerikanische Lohnempfänger enorm unter Druck ist. Er hat auch eine gewisse Kaufkraftkrise, die er durchstehen muss, weil real einfach sein Einkommen momentan schrumpft. Und deshalb ist es sicherlich wichtig erstmal, dass die Inflation stärker zurückkommt. Aber das ist eben auch ein Punkt, wo man sagen kann, ja, es ist ein Spiel auf Zeit. Es wird irgendwann der Punkt kommen, wo dann auch aufgrund dieses negativen Realeinkommens bei der Beibehaltung der Konsumgewohnheiten irgendwann Ende Gelände ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man sagt, die Rezessionsrisiken in den USA, die sind jetzt nicht unmittelbar, weil die Reserven sind noch da. Aber irgendwann sind die Reserven aufgebraucht und dann wird es gefährlicher für die US-Wirtschaft. Und da sprechen wir eher über das zweite Jahreshälfte, 23, jetzt als über den Anfang des Jahres. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man momentan noch nicht so ganz sicher ist. Ja. Manche sagen, ja, die Rezession kommt überhaupt nicht, das Soft Landing, danach geht es wieder aufwärts. Aber meines Erachtens spricht etwas mehr dafür, dass der konjunkturelle Hammer, nennen wir es mal so, in den USA einfach eher etwas später fällt als in Europa, wo wir eben jetzt schon aufgrund der Energiesituation und einfach auch dem viel näheren auch Exponiertheit auch zum Krieg in der Ukraine und zu den Sanktionen und zu den Verwerfungen, die dadurch hervorgerufen werden und wurden, dass da Europa entsprechend jetzt noch stärker betroffen ist. Und man merkt aber auch, dass der Reallohneffekt in der Eurozone sogar noch ausgeprägter ist zurzeit als in den USA, weil jetzt diese Lohnerhöhungen, die kommen jetzt erst noch wieder rein. Also das wird sich auch da wieder etwas verbessern, aber das ist momentan, das wiegt schwer. Und das ist eben, weshalb wir sagen, ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt über den Winter tatsächlich in Europa in eine Rezession fallen.
Ich glaube, die große Ungekannte ist natürlich, also wenn wir auf die USA nochmal zurückkommen, ist natürlich das Thema Arbeitsmarkt, den irgendwie keiner so richtig fassen kann, weil irgendwie ist er doch sehr stabil und ja, es gibt so ein paar Anzeichen, dass er hier und da etwas schwächelt, aber im Vergleich zu allen anderen Indikatoren schwächelt er nicht wirklich und bleibt doch noch relativ stabil. Ne? Und da ist ja, glaube ich, so dieser Schnittpunkt. Ja? Wenn das dann alles mal kippt, dann geht es halt auch sehr schnell im amerikanischen Arbeitsmarkt und dann ist halt auch mit Konsum rum. Und dann haben wir ja diese Spirale.
Das ist halt genau das, was momentan der Zentralbank, der Fed, am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Eben dieser robuste Arbeitsmarkt, der einfach nicht schwach werden will. Ja, und ich meine, da wird manches etwas vielleicht von der Wahrnehmung überzeichnet. Ja, man hört immer aus dem Tech-Sektor, wie da wieder mal entsprechend ein paar Tausend freigesetzt werden sollen und werden. Aber das ist halt nicht der gesamte und der breite Arbeitsmarkt. Und da ist es weiterhin die Situation relativ eng. Und in den USA hat man nochmal die spezielle Situation, dass wir diese besondere demografische Entwicklung haben, dass jetzt die Babyboomers in Rente gehen. Also es bleibt da auch eben vom Arbeitsangebot, eben von dem Arbeitnehmerangebot schwierig, auch wegen diesem strukturellen Trend. Aber das ist halt immer besser, wir sagen, ja, wir müssen uns auf ein Pausieren der Zentralbank einstellen. Aber die Fed hat ihren Job bisher jetzt noch nicht beendet. Also sie wird eben jetzt in den nächsten Monaten nochmal an der Zinsschraube drehen und sie nach oben bringen. Nicht mehr ganz so dramatisch, wie man es vielleicht ursprünglich befürchtete, aber sie wird das eben tun, weil sie eben genau das dann auch erreichen wird, dass die Schwäche in der Wirtschaft dann doch so umfangreich wird, dass dann tatsächlich auch der Arbeitsmarkt auf breiterer Basis dann beginnt, schwächer zu werden, um einfach auch diese Lohnpreisspirale zu verhindern. Weil momentan steigen ja die Löhne auch in den USA, wenn man mal die Atlanta Fed nimmt, so um die 6%. Das ist natürlich eben etwas, was natürlich dann weiter die Nachfrage fördert und erhöht. Und das dann dazu führen kann, dass sich diese Inflation und die Inflationserwartung, das ist noch viel wichtiger, verstetigen. Und dann haben wir ein Problem. Und genau das möchte die Fed verhindern. Und deshalb sehen wir da auf der Zinsseite entsprechend auch diese starke Reaktion. Und die wird eben dann auch ihre Effekte in der Wirtschaft haben. Und meines Erachtens, dem Konsumenten, bei dem wird zukünftig die Luft irgendwann dünner werden, aber man sieht auch in andere Bereiche der Wirtschaft, wo das jetzt noch viel schneller, unmittelbarer kommen wird. Die haben noch nicht diese Relevanz an der Gesamtwertschöpfung wie der Konsument, aber sind auch wichtig, auch für die Psyche der Amerikaner und für das Wohlstandsgefühl, und das ist der Immobilienmarkt. Und da wird 2023, da bin ich mir ziemlich sicher, wird ein sehr unangenehmes Jahr für die Immobilien werden. Und nicht nur in den USA, sondern das ist ein Trend, der auch in vielen anderen Volkswirtschaften gerade am Anbrechen ist. Weil eins muss man auch sehen, jetzt trotz Abkühlung, die stattgefunden hat, auf der Preisseite ist es dieses Jahr noch relativ stabil gewesen. Also wer jetzt sein Gesamtwertportfolio betrachtet, Aktien, Renten, Immobilien, der wird sagen, ja, die Immobilienseite sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Aber das wird sich ändern. Ja. Und das hat man hat eben enorme Preisanstiege gehabt in den letzten 5 Jahren. Also in den USA sind die Immobilienpreise über 80% gestiegen. Auch in Kanada ähnliche Größenordnungen. Oder auch Deutschland ist hat für den großen Volkswirtschaften den drittgrößten Anstieg am Immobilienmarkt gehabt. Aber jetzt auch in Großbritannien, und das ist nochmal gerade kritisch, weil viele Briten sich eben eher kurzfristiger finanzieren, was die Häuser betrifft. Und das sind eben Themen, wo wir Korrekturbedarf sehen. Weil momentan sieht man entsprechend, wie die Transaktionen in den Keller gehen. Weil Preisvorstellung vom Angebot, die Häuser verkaufen wollen oder von den Bauträgern und denen, was sich die potenziellen Nachfrager noch leisten können, die Vorstellungen sind weit auseinandergegangen. Das muss ich erst wieder angleichen. Und das ist eben etwas, wo wir 2023 viel deutlichere Effekte sehen. Das heißt, auch der Bausektor wird weiterhin unter Druck bleiben. Also da kommt weiterhin mehr oder minder negativer Druck auf die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum dazu. Kann sich dann auch teilweise auf die Konfidenz dann auch im Konsum auswirken, kann da auch Wechselwirkungen haben. Und das ist sicherlich so ein Risikofaktor, der auch dafür spricht, dass wir wahrscheinlich die Rezession nicht vermeiden können. Mhm.
Jetzt gibt es einen ganz interessanten Widerspruch eigentlich die letzten Zeit. Also ja, wir haben ja die inverse Zinsstruktur in den USA schon sehr lange am Laufen. Aber interessanterweise gerade in den letzten Wochen, in denen ja quasi sich am Markt mehr ein optimistischeres Szenario für nächstes Jahr, sagen wir mal, ausbildet, sprich Soft Landing wird plötzlich wieder ein wahrscheinliches Thema. In der gleichen Zeit steigt der Spread zwischen den 2-Jährigen und den 10-Jährigen auf quasi Rekordniveau. Ist schon ein ziemlich deutlicher Widerspruch eigentlich, denn historisch war die inverse Zinsstruktur führte immer und ausnahmslos immer in die Rezession seit den 70ern.
Aber auch das ist richtig. Also war teilweise bis auf so 2 kleine Perioden, wo es mal kurz ein falsches Signal gab, aber das war nicht so tief wie jetzt, war das durchaus ein sehr, sehr gutes Alarmsignal. Aber was man ganz wichtig bedenken muss, es war ein sehr vorzeitiges Warnsignal. Also es war immer sehr frühzeitig. Es hat teilweise bis zu 2 Jahre gedauert, bis dann tatsächlich die Rezession eingetreten ist. Und dann sind wir irgendwie bei der Diskussion auch jetzt in dem Fall die USA. Wo kommt die Rezession? Und das spricht eben auch schon dafür, dass es erstmal nicht kommt. Weil nämlich es gibt noch eine andere Komponente, die ist nämlich auch sehr interessant, dass wenn dann tatsächlich die Rezession eingetreten ist, die Zinsstrukturkurve schon wieder auf dem Weg der Normalisierung war. Und das ist jetzt noch nicht eingetreten.
Nee.
Das heißt, das spricht auch nochmal dafür, dass gerade auch in den USA die Rezession eher ein bisschen weiter weg ist als in der Nähe, weil nämlich erst auf der Zinsseite sich da am kurzen Ende, das muss ins Rutschen kommen. Und das ist dann genau der Punkt, weil eben, wenn die Wirtschaft dann so richtig schwach wird, dass dann die Märkte dann beginnen, die ersten Zinssenkungen wieder einzupreisen und ein deutlich freundlicheres Zinsumfeld einpreisen. Und dann beginnen gerade auch die 2-Jährigen dann an zu fallen. Und das führt dann auch, die langen fallen auch natürlich, aber oftmals viel stärker, die 2-Jährigen. Und das führt dann auch zur Verflachung und dann wieder zur Normalisierung der Kurve. Und das ist noch nicht eingetreten, aber das ist etwas, was wir durchaus erwarten, dass das 2023 dann passiert, dass also dieser Invertierungstrend zu Ende geht und dass entsprechend die Zinsstrukturkurve wieder beginnt, sich zu normalisieren, weil entsprechend auch dann ja, das Inflationsrisiko weniger wird und das Konjunkturrisiko immer größer und entsprechend dann auch der Ausblick auf die Geldpolitik sich verändert.
Kommen wir noch mal ganz kurz zur EZB, bevor wir auf die Märkte eingehen. Es gibt ja so, Chris Oliver Schickentanz hatten wir letzte Woche im Interview, der kam zum Beispiel mal mit der überraschenden Aussage, er rechnet noch mit einem Zinsschritt und dann wird die EZB schon mit dem Pausieren anfangen, also sehr früh schon wieder von der Bremse gehen. Glauben Sie auch, dass die EZB früher quasi aus diesem Pfad wieder rausgeht? Obwohl wir ja eigentlich hinten dran sind mit der Inflation. Das heißt, wir haben
also das ist,
ja noch
das,
lange nicht diese Entspannungstendenzen wie in den USA, wo wir Peak Inflation schon im Sommer hatten.
Also ich glaube, das hat natürlich mit dem Konjunkturbild auch zu tun, was man hat. Und wenn man der Meinung ist, auch dass Europa wirklich jetzt nicht nur eine Rezession, sondern eine tiefe Rezession ist, ja, also dass dem Konjunkturwagen die Räder wegfliegen, ja, dann ist es natürlich ein Punkt, wo dann auch die EZB sagt, möglicherweise sollten wir jetzt mal vorzeitig stoppen. Aber das ist jetzt nicht unser Eindruck, den wir haben und unser Bild. Also wir sehen zwar die Rezession in Europa, aber eben, wie ich vorhin gesagt habe, eher moderat. Und gerade auch jetzt, weil das Inflationsbild doch in Europa noch etwas nachhaltiger ist, zumindest auch was die Gesamtinflation betrifft, sehen wir durchaus, dass die EZB vorerst Kurs hält. Also dass sie da nicht nur einen Zinsschritt, sondern durchaus noch zwei oder drei sehen können, bis dann auch die EZB pausieren wird. Also wir sind da durchaus noch in einem Camp, dass der Eurozins noch etwas weiter nach oben geht, aber jetzt nicht dramatisch viel weiter nach oben. Und das ist, ich glaube, das andere zumindest, was dafür spricht, dass die EZB da jetzt nicht diesen Bedarf hat, wie die USA den Zins so massiv nach oben zu bringen, ist auch der Umstand, dass sich die Inflation nicht so tief bisher in das Preisniveau reingefressen hat. Und natürlich sind die Inflationsraten hoch, aber sehr viel über Nahrungsmittel, sehr viel über die eben nicht Kernkomponenten, über die Energie. Und die Kerninflation selbst ist eben im Verhältnis zum Gesamtbeitrag zur Inflation deutlich weniger ausgeprägt. Also macht teilweise hat die Hälfte etwas weniger aus. In den USA ist teilweise jetzt in der Spitze bis zu über zwei Drittel gewesen, die Kerninflation beigetragen hat. Und das ist natürlich eben etwas, wo man sagen kann, da ist die Inflation schon tief in die Volkswirtschaft eingedrungen. Und das ist eben in der Eurozone noch nicht so weit fortgeschritten. Und das gibt der EZB dann auch dann Spielraum, etwas früher auch dann die Fed aufzuhören. Aber ich sehe trotzdem, dass dann noch ein kleiner Weg zu gehen ist von zwei, drei Zinsschritten. Wahrscheinlich auch bis zum erstes Quartal. Möglicherweise wartet sogar dann die EZB noch etwas länger, bis sie dann auch in den Zinssenkungszyklus übergeht, bis dann auch die Inflation wieder deutlich niedriger ist.
Kommen wir mal so jetzt quasi zum praktischen Teil des Anlegens und damit zu Ihren Thesen. Die, finde ich, spannendste These von Ihren Thesen ist, Anleihen mit hoher Bonität schlagen Aktien nächstes Jahr.
Ja.
Warum?
Das hört sich jetzt auf den ersten Schritt sehr bearish an. Passt vielleicht zum Gesamttitel. Jetzt kann man erstmal kritisch hinterfragen, hoppla, wie kann das sein, dass die Kapitalmärkte etwa ein freundliches Umfeld haben. Aber es hat mit dem Ausmaß der Performance zu tun. Und wir trauen Aktien durchaus eine sehr moderat positive Performance zu. Wie ich vorhin gesagt habe, weil eben auch einiges schon eingepreist ist. Aber gehen wir jetzt mal so ein bisschen in die Mathematik. Und dann sieht man eben dann auch, Investment Grade, also hohe Bonität Anleihen, die haben in der Regel auch eine relativ lange Duration. Also wir sprechen da über 8, 9, 10er Duration. Und wenn entsprechend sich das Konjunkturbild eben auch weiter eintrübt, dann auch im Verlauf des Jahres, erwarten wir eben auch, dass das lange Ende die Renditen eben weiter nach unten kommen. Dass wir eben jetzt, wenn man die USA nimmt, da sind so 3,7, 3,6 momentan, das sollte durchaus auf die 3% runterfallen und vielleicht sogar etwas drunter. Und wenn man das mal in Betracht zieht, dann bekommt man eben schon allein von der Bewegung dann schon 5, 6, vielleicht sogar 7% Kursgewinne bei den Renten dazu. Und dann hat man noch den Coupon, von, jetzt wenn man noch Corporates dazu nimmt, von über 4% dazu, dann ist man im zweistelligen Performance-Bereich. Und das ist etwas, was wir den Investment Grade Online durchaus auch fürs nächste Jahr zutrauen. Und da werden sich die Aktien durchaus ein bisschen schwerer tun, weil momentan feiern sie auch die Fed und sagen, ja, hey, schön, der Zins geht doch nicht so hoch, die Finanzierungskosten sind doch nicht so dramatisch, die Konkurrenz von der immer höher verzinslichen Rentenseite wird auch nicht so stark. Aber vielleicht freut man sich, wenn man so sagen kann, for the wrong reasons. Vielleicht muss man auch überlegen, warum gehen die Zinsen nach unten? Weil eben die Rezession vor der Tür steht und weil das eben dann auch bedeutet, dass die Gewinne unter Druck geraten. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der noch auf den Aktienmärkten lasten wird. Und das ist momentan, es beginnt so eine leichte Erosion in der Gewinnerwartung. Vor zwei Wochen haben wir für nächstes Jahr global noch 7% Gewinnsteigerung erwartet. Und jetzt sind wir noch so bei etwas unter 4%, Tendenz weiter fallend. Aber das ist halt der Punkt. Wenn das Wirtschaftswachstum auch global sich so erheblich verlangsamt, und es ist ja nicht nur Europa und die USA, es ist ja eben auch Kanada, es ist auch in Japan, also es ist auf relativ breiter Basis. Das bedeutet eben halt auch, dass sich das nur schwer verträgt mit steigenden Gewinnen. Und da wird entsprechend wird es noch erhebliche auch Erwartungsanpassungen geben, unserer Ansicht nach. Und gerade auch, wenn man mal ein bisschen ins Detail reinschaut, wo werden denn die Gewinnsteigerungen erwartet? Wie kommt das überhaupt zustande, diese 4% Gewinnwachstum? Dann sieht man eben, dass man gerade auch mehr als zweistelliges Gewinnwachstum von Zyklikern erwartet. Also von Banken, von Industrieunternehmen, vom zyklischen Konsum, von IT-Unternehmen. IT etwas weniger, also das ist aber auch immer noch ein Gewinnwachstum. Aber das ist ein Punkt, wo man sagen kann, hoppla, das kann nach hinten losgehen. Und das können die Bereiche sein, die dann durchaus erhebliche Erwartungseinbrüche dann auch bekommen, wenn entsprechend dann auch das Wachstum deutlich schwächer wird. Und das ist dann, wo man sagt, ja, es ist schon einiges eingepreist in den Märkten, aber wahrscheinlich auch nicht alles. Und das wird zumindest da die Aktien noch etwas bremsen, sagen wir so, in der Euphorie. Weshalb man jetzt diese Tage, die man jetzt hat, wo es nach oben geht, kräftig so genießen sollte, aber nach vorne ist so ein bisschen bescheidener wird mit den Eindrücken. Also wir trauen den Aktien durchaus moderat positive Gewinne zu, aber es ist durchaus so, dass momentan die höhere Konfidenz, positive Renditen zu bekommen, sehen wir bei den Investment-Grade-Anleihen. Und das ist also eben auch wieder ein ganz neues Gefühl.
Absolut, schon, ja. Das ist
ganz lange nicht mehr gehabt.
Die jüngeren Anleger kennen sowas gar nicht mehr. Für die gibt es Aktien und fertig.
Und also muss man schon ganz tief in den Erinnerungen kramen und sagen, also hier 2010, 2011, da kann ich mich erinnern, da waren ähnliche Renditen oder Realrenditen zu verdienen. Und das immer wieder. Nach dem Crash eben. Ja? Und das ist eben der Punkt. Das ist, weshalb wir dann jetzt auch in unseren Jahresausblick, so in der englischen Version, und Sie wissen ja auch Engländer und wir in der Finanzbranche, wir lieben Alliteration, einfach sagen, Bonds are back. Ja? Also das ist so momentan das Schlagwort, was wir haben, weil durch diesen enormen Renditeanstieg, durch den Kursverfall, wie wir es noch nie zu Lebzeiten gesehen haben, sind wir jetzt wieder auf einem Renditeniveau, was tatsächlich wieder den Anleihenbereich attraktiv macht. Es sind wirklich wieder nicht mehr nullverzinslich oder wenig, jetzt sind es wieder festverzinsliche Anleihen, die man tatsächlich kaufen kann.
Heißt aber quasi, also durchaus auch in der Asset Allocation ein Übergewicht auf Anleihen. Erstmal nächstes Jahr.
Wir sind relativ neutral. Es ist die Frage, wie man halt auch die Risiken nehmen will. Und ja, wir sind relativ defensiv gegangen auf der Anleihenseite. Wir mögen Staatsanleihen, wir mögen den hohen Qualitäts-Investment-Credit-Bereich, Investment-Grade-Bereich. Also das sind Bereiche, die wir übergewichtet haben. Wir sehen High Yield eher etwas herausgefordert in einem rezessiven Szenario. Also die werden sich nicht ganz so gut schlagen können wie dieses Jahr relativ.
Das wäre nämlich noch kurz der schnelle Einwand, weil das auch eine der Thesen war, der Vollständigkeit halber, dass das alle auch mitbekommen, dass eben Anleihen mit guter Bonität, sprich Triple B und Triple B und besser, High Yields outperformen werden.
Ja, genau. Und von der Seite her sind wir auf der Fixed-Income-Seite relativ defensiv aufgestellt. Und dann auch von der Duration etwas länger. Das heißt, wenn es irgendwie schief geht, dann haben wir durchaus auch jetzt einen gewissen Schutz. Aber wir wollen eben dann auch, weil wir durchaus auch verhalten konstruktiv auf die Aktien sind, sagen wir unseren Fuß im Risiko bei den Aktien halten. Also wir sind relativ nahe an einer neutralen Rentenaktienposition. Aber wir sind eben da jetzt, haben da die Schwerpunkte auf der Rentenseite gesetzt. Und es gibt auf der Aktienseite durchaus auch so ein paar hervorstehende Themen, die es für uns auch interessant macht, da auch wieder Positionen einzugehen. Und das ist beispielsweise die Emerging Markets. Und da, das ist sicherlich ein etwas kontroverser Call. Und ich würde auch sagen, etwas weniger Konfidenz als auch bei dem Investment-Grade-Anleihen-Bereich. Aber man sagt so ein bisschen, das ist so eine Außenseiter-These, wo man sagen kann, das ist vielleicht nicht unbedingt, was auf jedem seinem Radarschirm steht. Weil nämlich, denke ich, einiges auch 2023 passieren kann, was sehr vorteilhaft für die Region ist. Und gehen wir mal ganz kurz zurück. Was hat denn im Endeffekt die Emerging Markets eben so weit zurückgeworfen, mal so als Investmentregion? Das ist auf der einen Seite China mit seiner rigorosen Zero-Covid-Politik, mit seiner überharten Regulierung. Also man kann davon sagen, teilweise das interne politische Risiko. Dann hatten wir eben dann auch das externe politische Risiko, das bilaterale Verhältnis zwischen China und den USA, was China belastet und die Emerging Markets belastet hat. Aber eben auch die geopolitischen Verwerfungen wie der Krieg in der Ukraine, die eben dazu geführt hat, dass der US-Dollar die Safe-Haven-Währung geworden ist und dazu geführt hat, dass der US-Dollar jetzt auf einem realen, effektiven Wechselkursbasis auf den höchsten Stand gestiegen ist seit den 80er Jahren. Also das ist seit, so hoch war der Dollar seit vor dem Blaseabkommen nicht mehr. Und das ist dann eben etwas, das vertragen die Emerging Markets nicht. Das haben sie noch nie vertragen und das war auch in diesem Jahr wieder der Fall. Wenn der Dollar steigt, wenn der Dollar fest ist, dann ist das im Endeffekt ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Das heißt, das muss drehen. Und was muss dann wegfallen? Was ist eben die Ursache der Dollarstärke? Ist es eben die Energiesituation, die politische Situation und teilweise dann natürlich auch der Wirtschaftsausblick, der hoch unsicher ist durch diese politischen Interventionen auch aus China. Und wenn sich das eben dann verändert und verbessert, dann kann das dann plötzlich auch die Attraktivität der Region auch so wieder steigern, dass sich vielleicht teilweise auch die Kapitalströme wieder umkehren. Dass dann auch wieder der Dollar schwächer wird und dann wieder mehr Gelder in die EM gehen. Und das ist eben durchaus ein Szenario, wo wir sagen, ja, Zero-Covid in China wird unserer Ansicht nach nächstes Jahr zu Ende gehen. Das kann sich noch bis in den Sommer hinein ziehen, aber es wird zu Ende gehen, weil es einfach wirtschaftlich nicht durchhaltbar ist für China. Und auch sozial, man sieht ja eben, wie die Spannungen im Land immer größer werden. Und ich meine, China hat ja genügend Baustellen, die sie auch auf wirtschaftlicher Seite adressieren müssen. Wenn man da mal die Immobilienmarktentwicklung schaut, die Transaktionen sind massiv nach unten. Wir sehen jetzt die Preise, wie sie kippen. Und das ist natürlich ein gewichtiger und wichtiger Sektor dann auch für China, auch mit dem Finanzwesen. Und ich kann mir keine Erholung vorstellen im Immobilienmarkt, eine Stabilisierung, wenn die Leute eingesperrt sind. Also die haben dann einfach keine Lust, ein Haus zu kaufen. Das ist entsprechend schwierig. Und das denke ich, also diese wirtschaftlichen Notwendigkeiten auch, werden dann auch dazu führen, dass man da Stück für Stück dann auch einen Politikwechsel vollzieht. Wir erwarten jetzt nicht eine Hauruck-Auktion, sondern es wird Stück für Stück, dann auch in der Kommunikation, wird sich das immer mehr dann auch pro Öffnung weniger gefährlich, das Virus. Also das sind ja alles so, wo man das dann vorbereitet, bis man das dann öffnen kann. Das dauert. Aber wenn dann die Öffnungen da sind, ist natürlich ein unheimliches Aufholpotenzial in China da. Denken Sie an unseren Boom, den wir hatten, als der Lockdown weg war in vielen Bereichen. Und das kann der ganzen Region dann auch einen Schub geben. Und das ist dann genau diese Dynamiken, die dann eintreten können, dass eben nicht nur chinesische Aktien, sondern ich auch die Nachbarn finde ich hochinteressant. Also gerade auch Taiwan oder eben auch Korea. Das sind ja Märkte, die sind teilweise völlig ausgebombt jetzt gewesen. Auch aufgrund der konjunkturellen Schwäche, aufgrund der Halbleiterschwäche. Aber das ist alles, was dann wohl dann Potenzial besteht, dass dann die Märkte auch eine Erholung dann erwarten und einpreisen. Und das kann dann auch dazu führen, dass dann die Emerging Markets, die Industrieländer, vielleicht zu einer der Überraschungs-Comebacks feiert im nächsten Jahr und eine attraktive Region sein kann. Aber es ist sicherlich ein Call, der hat gerade auch, wenn es um Politik geht, sind immer sehr viele Unsicherheiten mit verbunden. Aber es ist durchaus, wir überlegen uns dann, wo möchte man jetzt so ein bisschen Risiko, ein bisschen zügig noch in das Portfolio reinnehmen, was sowieso eher eine Tendenz etwas defensiver hat, dann ist es genau der Bereich, wo man sagt, das ist sehr spannend.
Okay, also Emerging Markets müssen wir auf dem Zettel haben nächstes Jahr. Ich muss einmal noch mal kurz zurückkommen zum Anleihenthema. Sind denn Euro-Unternehmensanleihen im Moment eher die attraktivere Wahl als im Dollarbereich, weil die Spreads haben sich, glaube ich, deutlich weiter ausgeweitet und sind auch, glaube ich, über dem langjährigen Durchschnitt drüber. Ich hatte da eine Grafik gesehen, können wir eigentlich mal einblenden. Oder sind sie eher auf der Dollarseite? Denn, also sag mal, ein tief eingepreist haben auf die Anleihen
auf der Investment-Grade-Seite ist es in der Tat so, dass zumindest von der Spread-Seite her ist, der Euro-Bereich durchaus attraktiv ist. Und da ist natürlich noch mal etwas mehr Ungemach eingepreist als im US-Bereich. Also es ist in der Tat so, dass jetzt im Investment-Grade-Bereich durchaus die heimische Region attraktiv ist. Im High Yield würde ich eher auf die andere Seite tendieren, vom Atlantik. Also da ist die USA auch mit dem höheren Energie-Exposure. Und dann natürlich dann wir auch durchaus weiterhin nicht unerhebliche politische, auch in das Jahr hinein teilweise vielleicht auch Versorgungsrisiken irgendwann auch haben können. Gerade auch wie die Sanktionslage ist ja teilweise auch sehr volatil. Das kann durchaus auch schwächere Unternehmen stärker treffen. Also von der Seite her ist das durchaus ein Thema, wo man auch wenn Euro High Yield optisch attraktiv aussieht, vielleicht doch eher die sichere Variante in den USA nimmt, wo man nicht diese Risiken nicht hat. Aber im Investment Grade Bereich ist durchaus kann man auch einen Schwerpunkt auch auf Europa setzen.
Gut, die andere Nummer ist natürlich jetzt für uns quasi Investoren hier in Deutschland, haben wir natürlich immer diese Dollar-Komponente drin und dass man, glaube ich, so im Basisszenario ja eher davon ausgeht, dass der Dollar sich ein bisschen abschwächen wird nächstes Jahr, allein schon als sozusagen Basiseffekt.
Ja, also die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, das rezessive Umfeld ist sicherlich, was den Dollar erstmal noch stützt. Aber auf der anderen Seite ist es in der Tat so, dass das Ausmaß der Dollarstärke und sagen wir jegliche Bewegung des Marktes dann auch, wenn Märkte sind auch immer vorausschauend. Und ja, 2023, auch wenn wir in die Rezession hineingehen, das wird dann auch genau der Zeitpunkt sein, wo die Märkte dann langsam beginnen, über die Rezession hinauszuschauen. Ja. Und dann das ist dann auch der Punkt, wo es dann auch auf der Devisenseite dann auch drehen kann, wo dann auch der Dollar dann hinten heraus zur Schwäche neigen kann. Also das ist vorerst, obwohl noch auch die Risiken in Asien noch bestehen, das bleibt da erstmal unserer Ansicht nach relativ fest, aber dann im Verlauf des Jahres, genau, wie Sie auch sagen, dann nehmen zumindest für die Investorenseite die Dollarrisiken zu.
Jetzt noch eine Ihrer Thesen ist, dass Value und Dividenden Growth schlagen werden nächstes Jahr. Jetzt sind wir ja quasi eigentlich, wenn wir davon ausgehen, dass Margen und Gewinne fallen, wie wir vorhin schon besprochen haben, muss man ja zumindest bei den Dividenden auch ein bisschen befürchten, dass die nicht so nachhaltig sein werden.
Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Und das ist auch etwas, da habe ich auch lange mit mir gerungen. Sag mal, der Fall für Value war im letzten Jahr viel klarer. Und wir haben auch ein fantastisches Value-Jahr jetzt gehabt mit einer gewaltigen Outperformance. Und ich glaube, auch wenn wir der Meinung sind, dass Value und Dividenden weiterhin Growth schlagen, es wird viel weniger klar werden. Also es wird kein 7-0 werden wie letztes Jahr, wie jetzt in diesem Börsenjahr, sondern es wird ein relativ knappes Ergebnis werden. Und meines Erachtens muss man dann schauen, was sind denn die großen Value-Sektoren und was sind die großen Growth-Sektoren? Und wie sind da vielleicht auch die Erwartungen? Wo können unangenehme Überraschungen drohen? Wenn man dann mal ein bisschen rein geht, sieht man, die großen Wachstumssektoren sind IT und der zyklische Konsum, natürlich sehr, sehr stark getrieben durch Online und eben auch durch ja, Elektroautomobile. Das sind so die großen Platzhirsche auch im zyklischen Konsum, während Value natürlich weiterhin sehr stark durch die Finanzwerte repräsentiert ist und teilweise auch durch die Industrie. Und das sind halt die Bereiche, wo noch relativ positive Gewinnerwartungen sind. Und das ist ja eben auch, das kann für Banken ein bisschen schwieriger werden, gerade auch mit Blick aufs nächste Jahr. Und kann auch dann natürlich auch ein Gegenwind für Value sein. Ebenso wie auch bei der Industrie, die auch eher Richtung Value tendiert, wo auch positive Gewinnerwartungen sind, noch teilweise im zweistelligen Bereich. Aber das Gleiche sieht man eben auch im diskretionären, also im zyklischen Konsum, wo wir weit über 15% Gewinnerwartungen haben. Und ja, was eigentlich impliziert, dass wir da eine erhebliche Konsum- und Wirtschaftserholung sehen, auch schon nächstes Jahr, das sehe ich nicht. Und das heißt also, das ist ein Bereich, der unter Druck bleibt. Und ich sehe auch weiterhin durchaus IT unter Druck, also den Tech-Bereich. Und das sind 20% des Index weltweit. Und das heißt also, ja, es gibt auf der Value-Seite auch Bereiche, die kommen unter Druck. Aber auf der Growth, der Kuchen ist noch ein bisschen größer, der unter Druck kommt, sodass entsprechend aus der relativen Sicht Value etwas die Nase vorn hat. Aber man muss natürlich auch schauen, man muss trotzdem in diesen Bereichen selektiv vorgehen. Also gerade auch bei Dividendeninvestments sehe ich sehr, sehr großen Nutzen davon, in Dividendenaktien zu investieren. Nicht mit dem Excel-Sheet, wo man einfach sortiere von oben nach unten macht, sondern tatsächlich mal reinschaut, mit was kommt die Dividendenrendite zustande? Wie stabil ist die? Und das ist genau der Punkt. Pricing Power wird weiterhin ein ganz, ganz wichtiges Thema sein, weil nächstes Jahr werden nicht nur die Margen zurückgehen, sondern meines Erachtens auch die Unternehmensgewinne. Und es werden entsprechend die Unternehmen outperformen können und sich besser entwickeln können, die diesem Trend so gut wie möglich widerstehen können.
Wird das ein Jahr, wo wir erstmal vielleicht defensive Werte aktienseitig spielen und dann im Jahresverlauf, wenn wir diese Rezessionstendenzen bekommen, wie auch immer die dann ausgeprägt sind, dann irgendwann in einen offensiveren Modus gehen? Also wenn mal diese Erwartungen runtergekommen sind, ne, die Werte runterkommen, die Bewertungen erstmal hochgeschossen sind, dann quasi von, ich sag mal, defensiv auf offensiv.
Ja, ich denke, das ist genauso so ein wichtiger Punkt. Märkte sind vorausschauend. Und das hat man jetzt eben gemerkt, gestern Abend, dass man tatsächlich dann auch feiert, wenn man weiß, auch mit, oder das verarbeitet, wenn man weiß, es zeichnet sich ein gewisses Ende von jetzt, in dem Fall von einem Zinszyklus ab. Und genau das Gleiche wird auch auf der Aktienseite passieren, wenn man dann mehr oder minder in die Rezession, wie auch immer sie geartet sein wird, reinkommt. Aber wenn es dann plötzlich auch absehbar wird, dass es zu Ende geht, dass eine Erholung bevorsteht. Und das ist dann auch entsprechend, da werden sich dann auch erhebliche Rotationen auch innerhalb der Aktienmärkte abspielen. Nämlich dann kommen die Zykliker und dann, das ist dann genau der Punkt, wo entsprechend dann auch es zum, ja, zu einem Favoritenwechsel kommt. Weniger defensiv, mehr Zyklik, die dann auch sehr, sehr gut performen können. Manchmal sogar auch, dass es von der Qualität sogar runtergeht. Das ist nämlich auch so ein klassisches Phänomen von Recovery Rallies. Ich nenne es ja immer so, wir Hurra, wir leben noch Rally. Das ist die Unternehmen, die gerade so dem wirtschaftlichen Tod von der Schippe gesprungen sind, die feiern dann erstmal ihr Überleben. Und das, die sind im ersten Phase der Rallye sind die meistens immer sehr, sehr stark.
Gutes Stichwort, wir leben noch. Sind europäische Aktien nächstes Jahr attraktiver als amerikanische? Allein schon wegen Bewertung und Discount?
Ja, die europäischen Aktien waren jetzt schon überraschend stark, gerade auch in den letzten Wochen. Also ich sehe da weiterhin eher die Nase vorne, US Value auf der anderen Seite und so pazifisch-asiatische Zyklik auf der anderen Seite. Also das sind so die Regionen, denen ich sicherlich am meisten zutraue im nächsten Jahr.
Wie schaut es denn rohstoffseitig aus? Es gibt immer noch viele, die der Meinung sind, Ölwerte muss man eigentlich noch haben. Wenn jetzt, ich glaube, die Woche tagt noch OPEC Plus, das kriegen wir quasi jetzt nicht mehr mit vor Ausstrahlung. Und so einen kleinen Rebound sozusagen auch beim Öl.
Also ich denke, es ist, wenn wir in diesen neuen Zyklus reinschauen, auch der jetzt, sagen wir mit der Pandemie, begonnen hat, bin ich ein großer Anhänger davon, dass tatsächlich dass wir da in einen sehr, sehr guten Rohstoffzyklus hineinsteuern. Dass also wirklich damit auch Rohstoff, teilweise auch Energiewerte, einen strukturellen Rückenwind haben. Weil eben Folgendes passiert ist in den letzten Jahren. Es wurde einfach von der Unternehmensseite zu wenig investiert. Zu wenig in Exploration bei den Ölwerten und genauso zu wenig in Exploration bei sehr, sehr vielen Minen- und Metallunternehmen. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Ja? Und das ist der Punkt. Denken Sie nochmal drüber nach. Momentan ist die Nachfrage natürlich gedrückt durch die schwache Konjunkturlage. Aber wenn Asien zurückkommt, wenn USA dann irgendwann zurückkommt, wenn Europa zurückkommt, dann ist das eben dann ein Szenario, wo dann gerade auch die Nachfrage nach Rohstoffen wieder kräftig ansteigen kann. Und dann kommen diese Knappheiten dann auch wieder zum Tragen. Das heißt, ich sehe durchaus sehr gutes Potenzial, dass wir in einem strukturellen, auch positiven Rohstoffzyklus uns befinden, wo auch dann strukturell diese Sektoren profitieren. Aber das nächste Jahr könnte so ein bisschen so ein Pausejahr sein. Entsprechend, weil einfach der konjunkturelle Gegenwind stärker ist als der strukturelle Rückenwind.
Also so Kupfer und solche Sachen mal eher hinten raus nächstes Jahr im Auge haben.
Ja.
Was ist mit unserem guten alten Thema Gold? Hat sich jetzt zuletzt mal ein bisschen berappelt. Der große Inflationsschutz war es nicht. Kommt jetzt eine große Goldrallye?
Hätte eigentlich noch schlimmer kommen sollen mit dem Gold, bei dem enormen Zinsanstieg, den wir hatten.
Ja.
Aber da haben die Emerging Market Zentralbanken was dagegen gehabt, die dann doch kräftig zugekauft haben. Für uns bleibt Gold so ein gewisser Restschutz gegen Zentralbankversagen, was die Inflationsbekämpfung betrifft. Also da kann es durchaus seinen Sinn im Portfolio machen. Aber auf der anderen Seite, wenn qualitativ hochwertige Anleihen so ein Ertragspotenzial haben, wie sie momentan haben, brauche ich da wirklich Gold? Also das ist der Punkt, wo ich sage, ja, es ist sicherlich aus gewissen Risiko-Hedge-Gründen kann es Sinn machen, weil Gold durchaus auch mit Aktienrisiken negativ korreliert ist langfristig. Aber es gibt bessere Mittel und momentan, und das halte ich die qualitativ hochwertigen Anleihen für die attraktivere Variante.
Ja, ich bin auch kein großer Goldfan, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber Sie sagen es ja richtig, es gibt spannende Alternativen. Herr Galler, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch.
So, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet einiges mitnehmen. Schreibt es unten in die Kommentare, wie ihr euch für nächstes Jahr positioniert. Und nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall mal wieder ein Update machen, irgendwann im Frühjahr, und mal sehen, wann wir denn in die Offensive gehen können. Und wir sehen uns wieder am kommenden Wochenende. Bis dann. Ciao.